Du willst mehr unabhängigen Journalismus? Ich auch. Deshalb bin ich Chefredakteurin von Jetzt geworden. Einem Medium, das es eigentlich noch gar nicht gibt. Damit Jetzt Wirklichkeit wird, brauchen wir dich. Werde noch heute Mitglied auf jetzt.at. Jetzt Gründungsmitglied werden auf jetzt.at.
Die Gemeinde Maria Alm liegt im Pinzgau im Bundesland Salzburg. Bilder von dem Örtchen sehen aus wie so typische österreichische Postkartenmotive. Grüne Wiesen und Berge, kleine nette Holzhütten.
Im Zentrum der Gemeinde liegt ein Supermarkt mit einem Parkplatz. An einem Samstag Anfang Mai fahren hier nachts zwei Autos rauf. In dem einen Auto sitzt ein Mann mit Glatze, in dem anderen zwei Frauen. Die eine Frau steigt aus dem Auto aus. Sie ist gekommen, um hier den glatzköpfigen Mann zu treffen. Ihren Ex-Partner. Kurze Zeit später ertönt ein Knall.
Der Mann erschießt seine Ex-Freundin. Ein weiterer Femizid in Österreich. Und was an dem Fall besonders erschreckend ist, die getötete Frau hatte Monate zuvor bei der Polizei Anzeige gegen ihren Ex-Partner erstattet.
Es wurde auch sogar ein Annäherungs- und Betretungsverbot vorbereitet. Aber tatsächlich ist dann dieses Betretungs- und Annäherungsverbot nie ausgesprochen worden.
Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Antonia Arbeiter-Raut vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria beschäftigen wir uns mit einem Femizid, der das ganze Land erschüttert hat. Wir wollen wissen, ob die Behörden in dem Fall versagt haben und wie Frauen in Österreich besser vor Gewalt geschützt werden können.
Die Frau, die auf dem Parkplatz erschossen wird, hieß Jenny Z. Wir wissen nicht viel über sie. Nur, dass sie Deutsche ist, aber damals in Österreich lebt und arbeitet. In der Gastro.
Also das ist so eine klassische Gastronomiekarriere, wo man in der Zwischensaison vermutlich mehr Freizeit hat und in den Winter- bzw. Sommersaisonen vermutlich sehr, sehr viel arbeitet.
Hier hören Sie Beate Hausbichler. Sie leitet das Frauen- und gleichstellungspolitische Ressort beim Standard. Und sie hat den Fall für uns rekonstruiert. Sie sagt, Jenny war offenbar schon länger immer wieder in Österreich auf Saison, wie man in der Gastrobranche sagt.
In der Wintersaison 2024 jobbt Jenny in einem Hotel. Dort lernt sie einen Mann namens Christian P. kennen. Er ist auch Servicekraft aus dem Ausland, kommt aus Ungarn. Auf Fahndungsbildern, die später veröffentlicht werden, sieht man einen Mann Anfang 30 mit Glatze und Bartstoppeln im Gesicht.
Und da sind sie Freunde geworden und es ist dann auch eine Beziehung daraus geworden.
Bekannte von Jenny werden später erzählen, dass Christian in der Beziehung schon immer wieder gewalttätig wird. Nachbarn berichten, dass er oft laut ist. Nach einem knappen Jahr trennt sich Jenny von ihm. Aber Christian will die Trennung offenbar nicht akzeptieren.
Er hat sie immer wieder kontaktiert und ja, das Ganze ist dann Ende des Jahres eskaliert zwischen den beiden.
Aus Angst vor ihrem Ex-Freund lässt Jenny sogar ihr Wohnungsschloss austauschen. Trotzdem verschafft sich Christian kurz vor Weihnachten offenbar Zugang zu ihrer Wohnung und beschädigt ihren Adventskranz. Zumindest vermutet Jenny das. Als sie ihren Ex-Partner damit konfrontiert, schreibt er ihr per WhatsApp Drohungen. Ich werde dir dein Leben zum Albtraum machen, schreibt er.
Jenny geht schließlich zur Polizei und zeigt ihren Ex-Freund an. Wegen Sachbeschädigung und wegen gefährlicher Drohung. Die österreichischen Behörden beginnen auch zu ermitteln.
Und es wurde auch sogar ein Annäherungs- und Betretungsverbot vorbereitet. Das heißt, dass Jenny Z. bei den Behörden sehr wohl klar machen konnte, dass es sich für sie um eine Bedrohungslage gehandelt hat. Aber tatsächlich ist dann dieses Betretungs- und Annäherungsverbot nie ausgesprochen worden.
Ein Annäherungs- und Betretungsverbot, das hieße, Christian dürfte sich seiner Ex-Partnerin nicht näher als 100 Meter nähern und ihre Wohnung nicht mehr betreten. Doch die Verbote werden nie ausgesprochen, denn es gibt ein Problem bei der Umsetzung.
Die Polizei hat dann gesehen, man kann den Gefährder hier keine Rechtsbelehrung über dieses Betretungs- und Annäherungsverbot mitteilen, weil er nicht in Österreich war.
Anders gesagt, die Polizei versucht einige Wochen lang, Christian anzutreffen, um ihn darüber aufzuklären, dass er sich Jenny nicht mehr nähern darf. Aber Christian befindet sich zu dieser Zeit gar nicht in Österreich. Warum, das wissen wir jetzt nicht. Vielleicht ist er gerade im Urlaub, vielleicht besucht er seine Familie in Ungarn.
Er war einfach nicht da, er war nicht anzutreffen in Österreich. Und dieses vorbereitete Betretungs- und Annäherungsverbot ist dann einfach, wie soll ich sagen, es ist ausgelaufen, es ist einfach nicht gemacht worden, ja.
Das klingt schon etwas seltsam. Denn die Polizei war ja offenbar davon überzeugt, dass Jenny bedroht wird. Sonst hätte sie ja nicht das Annäherungsverbot gegen ihren Ex-Freund ausgesprochen. An dieser Lage ändert sich auch nichts. Aber als Christian kurze Zeit später zurück in Österreich ist, gilt das Verbot nicht, weil die Polizei ihn nicht angetroffen hatte. Und ohne Belehrung kein Verbot. Er darf sich Jenny also weiter nähern.
Und das andere, was passiert ist, dass die Verfahren zu beiden Anzeigen fallen gelassen worden sind. Also man hat ihn dann später erreicht und er hat abgestritten, dass er in ihre Wohnung eingedrungen ist und die Polizei konnte es ihm auch nicht nachweisen. Deshalb ist diese Anzeige wegen Sachbeschädigung fallen gelassen worden.
Auch die Ermittlungen wegen gefährlicher Drohung werden eingestellt.
Die Salzburger Staatsanwaltschaft hat gesagt, das ist jetzt ein Zitat, dass es sich bei der Handynachricht dem Wortlaut nach um keine gefährliche Drohung gehandelt hat.
Christian schreibt ja in der WhatsApp-Nachricht, dass er seiner Ex-Partnerin das Leben zum Albtraum machen werde. Juristisch ist es aber so, dass eine Nachricht nur dann als gefährlich eingestuft wird, wenn sie ganz konkret Gewalt androht.
Da ist es oft so, dass wirklich eine genaue Ankündigung erfolgen muss. Also es ist bei der gefährlichen Drohung wichtig, dass diese Drohung oder das, womit Angst gemacht wird, auch umsetzbar ist.
Dass jemand damit droht, einem anderen Menschen das Leben zum Albtraum zu machen, das ist für diesen Tatbestand also einfach zu vage. Deshalb wird auch diese Anzeige nach knapp einem Monat wieder fallen gelassen. Ohne die Ermittlungen ist Christian unbescholten. Und deshalb ist es für ihn auch kein Problem, ein paar Wochen später in Österreich einen Waffenschein zu machen.
Er war EU-Bürger und er hat einen Wohnsitz. Und damit erfüllt er schon einmal die wichtigsten Voraussetzungen für eine Waffenbesitzkarte. Und er hat offensichtlich auch die für den Waffenbesitz nötige psychologische Verlässlichkeitsprüfung bestanden.
Bei dieser Prüfung muss man einen Test am Computer machen und unter vier Augen mit einem Psychologen sprechen. Es wird gecheckt, ob der Antragsteller dazu neigt, insbesondere unter psychischer Belastung unvorsichtig mit Waffen umzugehen oder sie leichtfertig zu verwenden. Das Ganze dauert ungefähr 2 Stunden. Christian besteht den Test. Und mit seinem Waffenschein kauft er sich ganz legal eine Faustfeuerwaffe.
Anfang Mai verabreden sich Christian und Jenny noch einmal zu einem persönlichen Treffen. Nachts, nach Feierabend, in einem öffentlichen Ort. Auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt in der Gemeinde Mariaalm. Gerade als Frauen fällt uns auf, das ist schon irgendwie ein Anzeichen dafür, dass Jenny sich mit diesem Treffen vielleicht nicht gerade so wohl gefühlt haben dürfte. Sonst wählt man nicht bewusst so einen öffentlichen Ort.
Nach dem jetzigen Wissensstand, wobei man muss sehr vorsichtig sein, dass in medialen Berichten da oft sehr schnell abgeleitet wird, was bei dem Treffen geplant war. So genau weiß man das nicht. Aber was schon als gesichert gilt, ist, dass es unter anderem auch darum ging, Gegenstände, persönliche Gegenstände auszutauschen. Deshalb hat sich Jenny Z. mit Christian B. getroffen. Und mehr als, dass es zu einer Übergabe von persönlichen Gegenständen hätte kommen sollen, weiß man eigentlich nicht, ob es auch eine Aussprache hätte sein sollen oder ob sie ihn bitten wollte, noch einmal persönlich irgendwie aufzuhören, sie zu kontaktieren. Das weiß man jetzt so genau nicht.
Was wir wissen, Jenny fährt gemeinsam mit einer guten Freundin zu dem Treffen. Vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass sie Angst vor Christian hat. Vielleicht aber auch, weil die beiden eh zusammen unterwegs sind. Jedenfalls kommen sie gemeinsam auf dem Parkplatz an.
Also es ist kurz nach Mitternacht, die Freundin ist eben im Auto sitzen geblieben, auch Christian B. kommt mit einem Auto und dann weiß man im Prinzip nur als nächstes, dass die Freundin von Jenny Z. den Notruf gerufen hat. Um 0.40 Uhr hat Christian B. Jenny Z. aus nächster Nähe durch einen Kopfschuss erschossen. Und die Freundin von Jenny Z. hat das alles aus dem Rückspiegel, aus dem Auto beobachtet und eben dann sofort den Notruf gerufen. Und Christian B. ist auch unmittelbar nach der Tat geflüchtet.
Das Auto, in dem Christian sitzt, ist ein silbergrauer Skoda Octavia. Er hat es ein paar Tage vorher gemietet. Christian flüchtet über die Grenze nach Deutschland. Da steigt er dann in einen Zug und fährt in die Niederlande. Dort wird er 5 Tage später festgenommen.
Eine groß angelegte Fahndung wurde eingeleitet.
Wurde nach tagelanger Flucht in den Niederlanden festgenommen.
Er ist dringend tatverdächtig, seine Ex-Freundin mit einem Kopfschuss auf einem Parkplatz regelrecht hingerichtet zu haben.
Christian P. sitzt nun also in Haft, wartet auf sein Verfahren. Die Beweislast gegen ihn scheint erdrückend. Doch nicht nur gegen Christian P. stehen Vorwürfe im Raum. Viele fragen sich auch, haben die Polizei und die Justiz in dem Fall versagt? Hätte der mutmaßliche Mörder von Jenny nicht schon viel früher aus dem Verkehr gezogen werden können?
Also ich glaube, da ist niemandem jetzt so konkret ein Vorwurf zu machen. Aber es liegt aber auch genau ein bisschen daran, dass jeder in seinem sozusagen kleinen Kästchen agiert hat und dass es aber keinen Blick darüber hinaus gab.
Was unsere Kollegin Beate Hausbichler damit meint, die Polizei, bei der die Anzeige erstattet wurde, die Beamten, die über das Annäherungsverbot entschieden haben, die Ermittler, die das Verfahren wegen der gefährlichen Drohung eingestellt haben, sie alle haben unterm Strich korrekt agiert. Aber dadurch, dass niemand über seinen Bereich hinausgeschaut hat, ist eine gefährliche Lücke entstanden. Wenn die einzelnen Stellen besser miteinander im Kontakt gestanden wären, also wenn es ein ganzheitliches Gewaltpräventionskonzept gegeben hätte, dann hätten die Vorzeichen vielleicht richtig interpretiert werden können. Dann wäre womöglich aufgefallen, wie gefährlich Christian P. wirklich ist. Aber im Moment gibt es so eine Zusammenarbeit zwischen den Behörden noch nicht.
Das hat auch sogar der Rechnungshof im Sommer 2023 kritisiert, dass es sehr wohl ein bisschen an den Schnittstellen hapert in Österreich.
Wenn Sie sich jetzt fragen, warum der Rechnungshof das überprüft hat, die Debatte um Femizide in Österreich und den behördlichen Umgang damit, die gibt es nicht erst seit dem Fall von Maria Alm. Dafür, dass Österreich so ein kleines Land ist, werden hier nämlich schon seit Jahren ungewöhnlich viele Frauen getötet.
Ende der 2010er Jahre hat es 2 Jahre gegeben, wo es wirklich eine enorm hohe Femizidrate gab. Das war 2018 und 2019. Da waren es 2018 41 und 2019 waren es 39. Und das war eben eine Spitze und insofern ist es schwierig zu sagen, es ist jetzt generell zurückgegangen. Es hat sich auf einem relativ hohen Level eingependelt, ich würde jetzt so sagen.
Ein Vergleich mit anderen EU-Ländern zeigt, dass in Österreich im Jahr 2018 beispielsweise 12 Frauen pro 1 Million Einwohnerinnen getötet wurden. Damit ist Österreich im traurigen Spitzenfeld. In Deutschland waren es zum Beispiel nur 3 Frauen, obwohl hier zahlenmäßig natürlich auch viel zu viele Frauen jedes Jahr an Femiziden sterben. Man muss bei diesen Vergleichen auch vorsichtig sein, sagt unsere Kollegin Beate Hausbichler.
Es gibt keine genaue Definition von Femizid. Es ist so, dass es sehr wohl eine Definition gibt, die Medien verwenden und die auch Gewaltschutzexpertinnen immer wieder verwenden. Diese Definition ist eben, dass es eine Tötung aufgrund des Geschlechts ist. Also, dass eine Frau oder ein Mädchen getötet wurde, weil sie eben eine Frau oder ein Mädchen ist. Oder, was ich auch eine sehr gelungene Definition finde, ist, dass eine Frau aufgrund ihrer Stellung in der Gesellschaft getötet wurde. Also das sind so gängige Definitionen, die einen Femizid oder den gesellschaftlichen Kontext, in dem so etwas passiert, ganz gut abbilden.
Was es aber nicht gibt, das ist eine klare juristische Definition. Und auch mit dieser eigentlich recht guten Bezeichnung, die Medien- und GewaltschutzexpertInnen verwenden, gibt es Graubereiche. Ganz klar sind Fälle, wo Frauen nach Trennungen getötet werden, wo Boulevardmedien früher von Beziehungstaten oder Eifersuchtsdramen geschrieben hätten und das heute zum Glück nur noch in Ausnahmefällen machen. Aber dann gibt es eben auch Tötungsdelikte, wo nicht so ganz klar ist, wie entscheidend es war, dass das Opfer eine Frau war. Der jüngste Femizid in Österreich, wenige Tage nach der Tat in Maria Alm, war so ein Fall.
Da wurde eine 73-jährige Frau von ihrem Nachbarn getötet, einem 53-Jährigen. Das war zwar ein Mann, der laut Medienberichten irrsinnig viel Streit mit seinem Umfeld hatte, auch mit anderen Nachbarn und Nachbarinnen hatte. Und da ist dann diese Definition schon schwieriger. Es ist zwar auch irgendwie beschrieben gewesen, dass er vorwiegend sehr oft ältere Frauen bedroht hat. Jetzt kann es aber sein, dass dieser Mann auch einen Nachbarn, mit dem er einen Nachbarschaftsstreit hatte, getötet hätte. Also ob das jetzt wirklich so hundertprozentig dieser Faktor Geschlecht tragend ist, ist in diesem Fall schon wieder schwerer zu erklären.
Die fehlende einheitliche Definition, was ein Femizid ist und was nicht, macht es schwer, eine genaue Statistik dazu zu führen. Teilweise kursieren auch unterschiedliche Zahlen, was dann wiederum den Eindruck erwecken kann, dass Femizide irgendwas Schwammiges wären, was sich die Feministinnen jetzt wieder einfallen lassen haben. Nichtsdestotrotz werden in Österreich immer noch pro Jahr durchschnittlich 2 Frauen pro Monat getötet. In vielen Jahren gibt es mehr weibliche Mordopfer als männliche, was international sehr ungewöhnlich ist, weil Männer in der Regel viel öfter in Gewalttaten verwickelt sind, zum Beispiel bei der Bandenkriminalität.
Nachdem es Ende der 2010er Jahre eben gleich 2-mal hintereinander so hohe Femizidraten in Österreich gab, ist auch die Politik aktiv geworden.
Es hat während der schwarz-grünen Regierung ein Gewaltschutzpaket gegeben. Also diese Jahre 2018, 2019 mit diesen hohen Zahlen, die haben enorm sensibilisiert für dieses Thema. Die Politik ist unter Druck geraten. Die mediale Berichterstattung war sehr groß in Österreich. Es hat sehr viel Aufklärungsarbeit gegeben.
Die Regierung aus ÖVP und Grünen hat damals zum Beispiel verpflichtende Beratungsgespräche für Gefährder und mutmaßliche Täter eingeführt, bei denen ein Annäherungsverbot ausgesprochen wurde. Sie müssen seitdem für mindestens 6 Stunden in eine psychologische Beratung zum Umgang mit Gewalt.
Das war schon ein sehr wichtiger und auch ein sehr richtiger Schritt, wie ich finde, dass man Täterberatungen verpflichtend macht nach Betretungs- und Annäherungsverboten. Und es wäre irrsinnig wichtig, jetzt zu wissen, eben, hat das eine Auswirkung gehabt? Wie geht es mit diesen Männern dann weiter?
So eine Evaluierung dieser Beratungsoffensive gibt es derzeit aber noch nicht. Deshalb ist es auch schwer zu sagen, ob die Femizidrate wegen dieser Maßnahme leicht sinkt. Was damals auch eingeführt wurde, das ist eine Verschärfung des Waffengesetzes. Wobei die Verschärfung eher so in den Bereich Bare Minimum fällt. Also absolutes Minimum, meint unsere Kollegin Beate Hausbichler.
Das ist schon erstaunlich und ja, lässt einen einigermaßen verwundert zurück, auch dass es erst 2021 eingeführt wurde, dass Besitzer von Waffen, wenn gegen sie ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen wird, die Waffe abgenommen wird.
Diese politischen Reaktionen 2021 waren ein erster Schritt. Aber GewaltschutzexpertInnen sehen noch immer viele Lücken im System in Österreich. Und das sieht auch die neue Frauenministerin so, Eva-Maria Holzleitner von der SPÖ. Sie hat deshalb schon vor der Tat von Maria Alm einen nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen angekündigt.
Der nationale Aktionsplan, beziehungsweise bis wir den auch ausformuliert haben, der Weg dahin ist so skizziert, dass wir unterschiedliche Arbeitsgruppen zu Themenfeldern haben, wo Ministerien mitarbeiten, wo alle Ministerien auch mitarbeiten.
Das sagt die Frauenministerin im Podcast Thema des Tages vom Standard. Sie sagt, in Sachen Gewaltschutz geht es in Österreich gerade vor allem darum, herauszufinden, wo es in welchem Bereich hapert.
Beispielsweise gibt es einen konkreten Schwerpunkt zu Gewaltschutz in der Arbeitswelt und in der Wirtschaft. Aber es gibt genauso einen Schwerpunkt auch zum Thema Digitales.
Was die Frauenministerin da anspricht, der Aktionsplan soll zum Beispiel sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz in den Fokus nehmen. Und auch das Zusenden von ungewollten Genitalbildern, also Dickpics in sozialen Medien. Weil Gewalt an Frauen ja nicht mit Femiziden anfängt, ganz im Gegenteil. Sie sind die Spitze des Eisbergs. Das heißt nicht, dass jeder Mann, der Kolleginnen belästigt oder Dickpics verschickt, zum Mörder wird. Aber frauenfeindliches Verhalten steigert sich meist. Und je früher Fehlverhalten Konsequenzen hat, umso eher können Gewalttaten laut ExpertInnen auch verhindert werden. Der Aktionsplan der Frauenministerin ist diese Woche offiziell gestartet.
Es gibt auch mit den einzelnen Ministerien dann gemeinsame Termine, wo man nicht nur in den Arbeitsgruppen arbeiten möchte, sondern eben auch mit Betroffenen, mit Einrichtungen reden möchte, was man eben noch mitnehmen soll. Da gibt es Termine mit der Justizministerin. Ich weiß, dem Bildungsminister ist Gewaltschutz auch in der Schule, im Bildungssystem ein riesengroßes Anliegen, wo wir gemeinsam was machen werden. Also wir wollen das in diesem Jahr nicht nur starten, sondern auch wirklich vorantreiben.
Wann der Plan durch sein soll, welche Lücken ganz genau geschlossen werden sollen, dazu ist noch nicht viel bekannt. Und in einem besonders heiklen Punkt bleibt der Plan auch vage, nämlich wenn es um Schusswaffen geht.
Der aktuelle Fall zeigt noch einmal auf sehr drastische Art und Weise, dass wir Lücken im Waffengesetz haben, dass wir hier Dinge nachbessern, verschärfen müssen.
Das ist Mary Disoski. Sie ist Frauen- und Gleichstellungssprecherin der Grünen. Die sitzen ja in Österreich derzeit wieder in der Opposition. Disoski sieht es als schweren Fehler der Regierung, ausgerechnet bei den Schusswaffen nicht rasch durchgreifen zu wollen.
Weil die Zugangsvoraussetzungen zu legalen Schusswaffen in Österreich sehr, sehr niederschwellig im negativen Sinn sind. Das kann jeder, der kein Strafregister und einmalig eine psychologische Eignungsprüfung besteht, legal eine Schusswaffe erwerben. Das geht sehr, sehr schnell. Und danach wird auch nicht mehr kontrolliert, ob weiterhin die Voraussetzungen dafür da sind, diese Waffe besitzen zu dürfen.
Und Beate Hausbichler vom Standard sieht noch eine zusätzliche Gefahr, wenn es um Waffenbesitz in Österreich geht. Für Jäger gibt es nämlich noch weniger Hürden, um an eine Schusswaffe zu kommen.
Also wenn man einen Jagdschein hat, dann braucht man diese Verlässlichkeitsprüfung nicht machen. Dann reicht ein Jagdschein. Und also wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass die Morde und auch Femizide mit Langwaffen ja ein beträchtlicher Teil ist.
Die Grünen wollen deshalb einen Antrag im Parlament einbringen, um auch diese Lücke zu schließen. Doch von der Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner von der SPÖ kommen schon jetzt Signale, dass die Regierung da nicht mitgehen will.
Man muss sich das anschauen. Es ist einfach aufgrund eben der unabhängigen Justiz schwierig, dass man da vorgreift, nur unter Anführungsstrichen aufgrund einer Anzeige. Da braucht es einfach noch eine stärkere Ermittlung, da braucht es einfach wirklich ein Nachschauen, was denn konkreter Fall ist. Und deswegen, wir nehmen diese Forderung oder diesen Wunsch der Grünen, werden wir uns natürlich auch anschauen. Es ist aber durchaus etwas diffiziler.
Mary Disoski von den Grünen sieht die Pläne der neuen Frauenministerin deshalb sehr kritisch.
Ein nationaler Aktionsplan Gewaltschutz, der diese Thematik ausblendet, der kann sich ja selber nicht ernst nehmen.
Unsere Kollegin Beate Hausbichler sieht es etwas differenzierter. Sie findet, ja, es braucht auch Verschärfung bei den Waffengesetzen, aber effektiver Gewaltschutz ist noch viel umfassender. Und da setzt der Plan schon auch an.
Dass man eben den Gewaltschutz nicht unmittelbar bei der Verhinderung von schon androhender oder passierter Gewalt sieht, sondern viel, viel früher. Und genau das sollte eben berücksichtigt werden, dass man eben eine viel breitere Perspektive auf das Thema Gewalt, Aggression, Männlichkeitsbilder hat.
Du verstehst nicht, was da läuft. Ein Aufruf der Männersphäre zu handeln.
Das ist ein Ausschnitt aus der Netflix-Serie Adolescence. Die Serie ist im April auf dem Streaming-Dienst erschienen und innerhalb weniger Wochen zu einer der erfolgreichsten Netflix-Produktionen überhaupt geworden. Es geht darin um einen Jungen, der eine Mitschülerin tötet. Um einen Femizid. Aber es ist keine klassische Whodunit-Erzählung. Im Fokus steht die Frage, was bringt einen Buben dazu, ein Mädchen zu töten? Die Antwort, die die Serie darauf findet, struktureller Frauenhass. Ein patriarchales System, das schon Burschen in Rollen zwängt und ihnen Glaubenssätze anerzieht, die irgendwann in Gewalt umschlagen können. Influencer, die auf sozialen Medien Frauenhass predigen. Und in diesem Punkt ist die Serie alles andere als rein fiktiv.
Wenn man von Gewaltprävention redet, kann man gar nicht früh genug anfangen.
Das ist Marcel Kerber. Er ist Psychotherapeut und arbeitet als Berater für den Verein Mannsbilder. Dieser Verein bietet in Tirol Beratung für Männer an und führt auch Workshops in Schulen durch. Kerber beobachtet in seiner Arbeit, dass schon junge Männer im Schulalter extrem problematische Geschlechtsbilder abgespeichert haben. Diese Bilder werden ihnen zum Teil in sozialen Medien vermittelt, von so Influencern wie Andrew Tate. Der ehemalige Kickboxer, der mit seinen frauenverachtenden Beiträgen weltweit für Empörung sorgt, aber auch eine große Fanbase hat. Tate ist selbst wegen Vergewaltigung und Menschenhandel angeklagt. Aber viele Jungen und Männer sehen ihn als Idol.
Das ist sehr problematisch, ja, weil diese Influencer einfach Gewalt verharmlosen. Und eben dieses patriarchale Bild, dass Mann und Frau nicht auf selber Ebene sind, dass die nicht auf Augenhöhe sind, sondern dass der Mann mehr wert ist wie die Frau und deswegen in letzter Konsequenz auch Gewalt ausüben darf. Und da wird die Gewalt einfach ganz als normale Art der Weltbegegnung quasi propagiert.
Marcel Kerber betont aber auch, es sind nicht nur Influencer, die dieses Weltbild vermitteln. Patriarchale Strukturen sind noch immer gesellschaftlich tief verwurzelt.
Vor kurzem hat mir sogar ein Vierjähriger gesagt, Männer weinen nicht.
Ein Vierjähriger hat diese Sichtweisen bestimmt nicht auf Instagram gelernt. Hier ist es das Umfeld, sind es die Eltern, die Angehörigen, die diese Vorstellungen weitergeben. wer sich jetzt denkt, was hat das denn mit Gewalttätigkeit zu tun? Ziemlich viel, sagt Marcel Kerber.
Wenn ich einfach mir keine Schwäche eingestehen darf und mir auch keine Hilfe suchen darf, weil ich so erzogen worden bin, weil so werden wir Männer erzogen, also wir suchen uns das nicht aus, wir werden so sozialisiert, dann ist die Gefahr um einiges höher, in Belastungssituationen dann auch selber gewalttätig zu reagieren.
Eben weil Schwäche, um Hilfe bitten, noch immer so ein Tabu ist, fällt es vielen Jungen und Männern schwer, überhaupt Angebote wie die beim Verein Mannsbilder aufzusuchen.
Männer gehen meistens leider sehr spät in Beratung und holen sich Hilfe. Und wenn wir dann von Beziehungen reden, kommen die halt oft einmal sehr spät, wenn es irgendwie schwierig wird, wenn es Trennungen gibt, wenn sich die Frau oder die Partnerin irgendwie trennen will, scheiden lassen will. Ja.
Beziehungen, Vaterschaft, Familie, das sind so die häufigsten Themen, die in den Beratungsgesprächen aufkommen. Aber eben auch immer wieder körperliche Gewalt.
Also so knapp 40% der Klienten kommen wegen diesem Thema zu uns.
Es geht dabei aber nicht nur um Gewalt gegen Partnerinnen oder Angehörige.
Der größte Anteil ist die sogenannte Gewalt außerhalb der Familie. Da sprechen wir von Männern, die Gewalt gegen andere Männer im öffentlichen Raum ausüben. Schlägereien und so weiter. Die zweitgrößte Gruppe ist dann die sogenannte Partnerschaftsgewalt, wo entweder die Partnerinnen von Gewalt betroffen sind oder eben auch, man nennt es auch häusliche Gewalt, wo auch Kinder betroffen sind. Und die sind immer mit betroffen von Gewalt. Also wenn es Gewalt zwischen den Eltern gibt, dann bekommen das die Kinder immer mit.
Auch wenn der Verein Mannsbilder nicht die verpflichtenden Beratungsgespräche führt, über die wir schon gesprochen haben, manchmal sind es auch hier die Behörden, die die Männer in die Beratung schicken.
Und entweder Gerichte, wenn es eine Verurteilung gibt, ja, Körperverletzung und so weiter, oder die Kinder- und Jugendhilfe, wenn Kinder betroffen sind.
Trotzdem, rund 90% der Männer kommen freiwillig. Und die Männer, die kommen, die stammen aus allen Teilen der Gesellschaft.
Grundsätzlich kommt die ganze Gesellschaft zu uns, also Burschen ab 12 und erwachsene Männer bis im hohen Alter. Mein ältester Klient war jetzt, glaube ich, 86 Jahre.
Und auch das Klischee, das oft aus rechten Kreisen kommt, stimmt laut Marcel Kerber nicht. Also, dass vor allem Männer mit Migrationshintergrund gewalttätig seien.
Ich habe genau so viele Tiroler vor mir sitzen wie Nicht-Tiroler bei uns. Wenn man sich jetzt auch die Statistik zu den Femiziden anschaut, da hat die Frau Dr. Birgit Haller vom Institut für Konfliktforschung hat da die Justizakten aus den Jahren 2016 bis 2020 ausgewertet.
Kulturelle Herkunft ist laut dem Berater weit weniger entscheidend als zum Beispiel eben Vorbilder im direkten Umfeld. Also Männer, die vorleben, wie gewaltfreie Kommunikation aussieht und dass Schwächen und Unsicherheiten okay sind.
Das Problem ist, wenn ich jetzt keinen Vater habe oder eine andere Bezugsperson, die mir irgendwie zeigt, wie geht denn das überhaupt, ein Mann zu werden oder ein Mann zu sein.
Dabei zeigt sich, dass bei politischen Maßnahmen nicht immer Gewaltprävention direkt draufstehen muss, um in dem Bereich positive Auswirkungen zu haben.
Grundsätzlich ist aus gewaltpräventiver Sicht einfach wichtig, und das weiß man auch aus anderen Ländern, dass Männer, die sich um ihre Angehörigen kümmern, die Sorgearbeit leisten, die sogenannte Caring Masculinity, also sich auch um Kinder kümmern, Väter in Karenz gehen. Da gibt es ganz klar, es ist durch Studien auch erwiesen, dass das einen gewaltpräventiven Charakter hat.
Wenn also die Politik die Rahmenbedingungen schafft, dass Elternzeiten zwischen Müttern und Vätern gleichermaßen aufgeteilt werden, dann hat das auch einen Effekt auf das Gewaltpotenzial.
Was Marcel Kerber bei all der Präventionsarbeit aber auch festhält, selbst wenn Männer gewalttätig geworden sind, dann ist noch nicht alle Hoffnung verloren.
Wenn die Bereitschaft da ist, dann kann man das auch verlernen, dieses schädliche Verhalten. Ja, das braucht Zeit, das geht nicht in 2, 3, 5 Beratungsstunden. Das sind lange Beratungsprozesse, wo man dann individuell schauen muss, warum schlägt dieser Mann in jener Situation jetzt zu und übt Gewalt aus. Ja, und beantwortet quasi Probleme des Lebens mit Gewalt. Weil die kann man auch anders auch beantworten, die Probleme im Leben.
Nur solche Prozesse sind mitunter sehr langwierig. Und Angebote wie Psychotherapie sind für viele Männer aus mehreren Gründen keine Option. Erstens, weil sie zu teuer sind. Und zweitens, weil die Hemmschwelle, in Therapie zu gehen, nochmal höher ist. Der Verein Mannsbilder ist für viele eine vergleichsweise niedrigschwellige Anlaufstelle. Das Angebot wird gut angenommen, fast zu gut.
Also wir in Innsbruck haben seit Jahren eine Warteliste von 80 bis in Spitzenzeiten 100 Männern und Burschen, die bei uns auf einen Termin warten. Und mit denen muss man dann sagen, ja, wir können ihnen erst oder dir in 4 bis 5 bis 6 Monaten ein Erstgespräch anbieten. Und die kommen ja viel zu spät oft oder dann, wenn sie müssen, wenn der Hut brennt oder wenn er schon längst verbrannt ist. Ja, ja, denen dann sagen zu müssen, du musst warten. Ja, das ist ein untragbarer Zustand, finde ich.
Prävention steht jedenfalls auch im Aktionsplan der Frauenministerin groß drinnen. Sie will im Bildungsbereich ansetzen. Ob auch Einrichtungen wie die Mannsbilder mehr Mittel bekommen sollen, das ist bislang noch nicht klar. Wenn es Übergriffe oder sogar Morde an Frauen gibt, dann wird noch immer oft die Frage gestellt, wie hat sie sich verhalten? Ist sie allein im Dunkeln heimgegangen? Hat sie ihren Mann womöglich betrogen? Warum ist sie bei ihm geblieben, obwohl er schon mal zugeschlagen hat? Dem Opfer wird eine Verantwortung zugeschrieben. Dabei ist es niemals die Schuld der Frau, wenn ihr Gewalt angetan wird.
Und der Fall von Maria Allen zeigt außerdem, sogar wenn eine Frau möglichst viel macht, um sich zu schützen, dann kann es sein, dass all das ihr gar nichts bringt. Jenny hat sich getrennt. Sie ist zur Polizei gegangen. Sie hat sich an einem öffentlichen Ort mit ihrem Ex-Freund getroffen, hatte sogar noch eine Freundin dabei. Gebracht hat es ihr nichts, weil es Lücken im System gab und weil sie es mit einem Mann zu tun hatte, in dessen Weltbild er einen Anspruch auf Jenny hatte.
Was der Fall von Maria Alm auch zeigt, dass es nicht die eine Antwort auf Femizide gibt. Es braucht genauso Waffengesetze wie Präventionsarbeit. Die Politik muss im Bildungssystem ansetzen und in der Arbeitswelt. Männerberater sind genauso gefragt wie eine aufgeklärte Exekutive. Ob es mit dem Aktionsplan der Frauenministerin gelingt, an diesen Schrauben zu drehen, das werden wir erst sehen. Doch zumindest scheint die Politik in Österreich verstanden zu haben, dass Femizide auch eine politische Komponente haben.
Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at
und auf spiegel.de.
Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gern an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 1 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Es waren diesmal Janis Schakarian und Florentina Ebner. Ich bin Lucia Heisterkamp.
Ich bin Antonia Arbeiter-Raut.
Wir sagen Tschüss
und Baba.
Du willst mehr unabhängigen Journalismus? Ich auch. Deshalb bin ich Chefredakteurin von Jetzt geworden, einem Medium, das es eigentlich noch gar nicht gibt. Damit Jetzt Wirklichkeit wird, brauchen wir dich. Werde noch heute Mitglied auf jetzt.at. Jetzt Gründungsmitglied werden auf jetzt.at.